ARD. Nils sitzt mit seiner Frau Marlene auf dem Sofa und schaut fern. Ein Abend wie viele andere.
Wir waren wie ein ganz normales Ehepaar.
Heute geht es in den Nachrichten um einen Fall in Frankreich. Ein Mann steht vor Gericht, weil er seine Ehefrau über Jahre betäubt und vergewaltigt haben soll. Er soll sie sogar anderen, fremden Männern zur Vergewaltigung angeboten und die Taten gefilmt haben. Neben ihm stehen 50 weitere mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht. Der Fall bewegt die ganze Welt.
Wir saßen beide nur da und haben uns gegenseitig beigepflichtet, so ein Schwein. Die kann man das seiner Frau antun.
So erinnert sich Marlene an die Situation im Herbst 2024, als sie und ihr Mann von dem Fall um Gisèle Pélicaud in Frankreich erfahren. Sie ahnt zu dem Zeitpunkt nicht, dass Nils Empörung über dieses Verbrechen nicht echt ist, gar nicht echt sein kann. Denn das, was er hier vom Sofa aus verurteilt, tut er ihr seit Jahren an. Und er wird auch jetzt nicht damit aufhören. Er betäubt und vergewaltigt sie, filmt die Taten, veröffentlicht sie auf Pornoseiten. Sie wird bald davon erfahren, bei einer Hausdurchsuchung. Das ist 11KM Stories, Rape Tapes, Folge 3, Vertrauen und Verrat. Ich bin Isabel Bär.
Ich bin Isabel Strö. Gemeinsam haben wir ein internationales Vergewaltigernetzwerk aufgedeckt, in dem Männer ihre Frauen betäuben, vergewaltigen und Videos davon im Internet hochladen. In der letzten Folge sind wir Nils Spuren im Internet gefolgt und haben festgestellt, dass er auch ein Jahr nach unseren ersten Hinweisen ans Bundeskriminalamt weiter auf der Pornoseite Motherless aktiv ist. Erst nachdem wir wiederholt bei den Ermittlern nachfragen, wird gegen ihn ermittelt. Und die Polizei steht bei Nils vor der Tür.
Das ist der Moment, in dem Nils Frau Marlene von allem erfährt.
Wenige Monate danach. Marlene ist bereit, sich mit uns zu treffen. Eins vorweg. Marlene heißt eigentlich anders. Und ihre Stimme haben wir mit künstlicher Intelligenz nachempfunden, damit das Interview trotz Anonymisierung möglichst nah am Original bleibt. Im ersten Moment bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich die Frau aus Nils Videos ist. Ich erkenne sie erst nicht wieder. Die Frau, die vor mir steht, ist so voller Leben. Sie begrüßt uns herzlich. Wir lächeln uns an.
Und dann sitze ich mit Marlene im Wohnzimmer und wir begeben uns in der Zeit zurück an den Tag, der Marlenes Leben verändert hat. Den Tag der Hausdurchsuchung.
Wie haben Sie von all dem erfahren?
Von der Polizei. Die Polizei stand eines Tages bei uns vor der Haustür und sagte dann, dass sie eine Hausdurchsuchung machen wollten.
Was haben Sie in diesem ersten Moment gedacht oder vermutet?
Was habe ich im ersten Moment gedacht, vermutet? Dass es sich alles um ein Irrtum handelt, dass sie eine falsche Adresse hätten. Als immer mehr Beamte bei uns im Haus waren, kam dann die leitende Beamtin, die mir dann gesagt hat, dass eine Anzeige gegen meinen Mann vorläge. Ich habe gefragt, von wem, und dann kam die Antwort vom NDR und da fing ich erst mal an zu lachen und es war aber kein Lachen in den Gesichtern der Polizei und die sagte zu mir dann, jetzt müsste ich sehr stark sein, denn es handelt sich um Vergewaltigungsvideos, auf denen eindeutig ich zu sehen bin. Ich habe meinen Mann dann gefragt, sofort gefragt, ob das stimmt, und er hatte sofort mit Ja geantwortet. Und das sind die letzten Worte, die ich von meinem Mann von Angesicht zu Angesicht gehört habe.
Marlene spricht hier von einer Anzeige des NDR. Wir haben Nils nicht angezeigt, aber die Polizei hat unsere Anfrage mit den Hinweisen zu Nils als Anzeige gewertet. Damit hatten wir gerechnet.
Bei der Hausdurchsuchung werden Nils und sie schließlich getrennt, erzählt sie.
Ich blieb in der Küche zusammen mit zwei unheimlich lieben Beamtinnen, die selbstverständlich immer genau hingehört haben, was ich gesagt habe. Aber sie mich aufgefangen haben, die für mich da waren, die sich um mich bemüht haben, die mich auch mal tröstend mir die Hand gehalten haben. Von Hausdurchsuchung an sich habe ich nichts mitgekommen, weil ich komplett abgeschirmt wurde. Wir sind einfach irgendwann später mal von der Küche ins Wohnzimmer gegangen, weil die Hausdurchsuchung in der Küche weiterging. Ich wollte dann meine Freundin bei mir haben, weil sie seit nahezu 40 Jahren meine absolut engste Vertraute ist. Und ich habe sie dann auch anrufen dürfen und ich konnte gar nicht sprechen. Und eine von diesen Beamtinnen hat dann den Hörer genommen und hat sie hergebeten. Und sie war dann auch die ganze Zeit bei mir und ist auch bei mir über Nacht geblieben und hat mich die Tage dann aufgefangen. Ich habe später gehört, dass mein Mann zum Polizeirevier gebracht wurde, um dort erkennungsdienstlich erfasst zu werden. Ich habe ihn auch nicht mehr gesehen, weil er des Hauses verwiesen wurde.
Er habe das Haus ab da nicht mehr betreten dürfen, erzählt Marlene.
Die Polizei durchsucht an diesem Tag Raum für Raum und wird fündig.
Man hat den Rechner mitgenommen, Laptop mitgenommen, Handy mitgenommen. Man hat bei uns zu Hause hunderte Tabletten gefunden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, die so gut versteckt waren, dass ich die gar nicht gesehen habe, nicht gefunden habe.
Während die Ermittler durch die Zimmer gehen, Geräte einpacken, sitzt Marlene in der Küche. Sie versucht zu begreifen, was hier gerade passiert, was die Ermittler ihr gesagt haben.
Es war einfach nur heftig, es war einfach nur unbegreiflich, dass der NDR das der Polizei gemeldet hat. Auch, dass diese Vergewaltigungen aufgezeichnet worden sind und im Internet auf den verschiedensten Seiten veröffentlicht wurden. Unbegreiflich. Das kann doch nicht mir passieren, habe ich immer in dem Moment gedacht. Während der Hausdurchsuchung waren zwei liebe Beamtinnen, also wirklich sehr lieb, immer bei mir und haben mich getröstet und haben mich aufgefangen, mich abgelenkt, sobald es ging. Ich habe einmal so laut geschrien, ich glaube, alles im Haus war totenstill danach. Ich habe es einfach nur rausgeschrien.
Von den Polizisten vor Ort fühlt sich Marlene gut behandelt. So schlimm dieser Tag ist. Die Ermittler im Haus sind respektvoll, kümmern sich bestmöglich um sie, erzählt Marlene. Die Beamten stellen ihr nur wirklich notwendige Fragen, wie die nach alten Handys oder ob dieses oder jenes Gerät nur von ihr oder auch von Nils genutzt wurde. Die Geräte, auf die Nils Zugriff hatte, werden mitgenommen.
Nils darf das Haus nicht mehr betreten. Er kommt nicht in Untersuchungshaft und bleibt vorerst auf freiem Fuß.
Wie war dann die Zeit danach?
Die Zeit danach war der absolute, der wahr gewordene Albtraum. Ich konnte es überhaupt nicht begreifen, was da passiert ist. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte jede Nacht Albträume. Wenn ich meine beste Freundin nicht gehabt hätte und meinen besten Freund, also ich weiß nicht, was ich getan hätte. Diese beiden Menschen haben mich aufgefangen in den ersten Tagen.
3 Tage nach der Hausdurchsuchung sucht sich Marlene professionelle Hilfe.
Dann habe ich schon meine Dame von der Opferhilfe kennengelernt und wir hatten Gott sei Dank sofort einen sehr guten Draht zueinander.
Die Mitarbeiterin der Opferhilfe Niedersachsen begleitet Marlene zu ihrer Aussage bei der Polizei und auch zu unserem Interview. Für Marlene beginnt ein schmerzhafter Prozess des Begreifens, dass Nils nicht der Mann ist, der er vorgab zu sein.
Wie blicken Sie heute auf ihn?
Ich habe ihn geliebt. Er war für mich mein Leben. Und ich wusste nicht, wie ich mir diese Liebe aus dem Herzen reißen soll, kann, dass ich zusammen mit meiner Dame von der Opferhilfe zur Polizei gegangen bin und habe gesagt, ich muss irgendetwas sehen, ich muss irgendwas lesen, dass er das wirklich war, weil ich das nicht geglaubt habe. Ich durfte auszugsweise Chats lesen, wo ich dann wirklich auch an der Art, wie er es geschrieben hat, verschiedene Sachen gesehen habe, dass er das war. Und in dem Moment ist meine Liebe wirklich in Verachtung umgeschlagen. Er hat sich regelrecht feiern lassen mit seinen Videos geschrieben, dass er mir Ohrfeigen gegeben hat, so sehr, dass ich den nächsten Tag über Kopfschmerzen geklagt hätte. Oder als ich dann mal sagte, Schatz, heute habe ich keine Lust zum Sex. Dann schrieb er, das ist mir doch egal, ob sie will oder nicht, sie ist dabei. Oder er hat dann ein anderes Mal im Chat geschrieben, die Dosierung war wohl nicht so richtig, denn sie hat nach Luft geschnappt und schwer geatmet. Ich habe schon befürchtet. Punkt, Punkt, Punkt. Er hat wirklich nur befürchtet. Aber getan hat er nichts. Oder ein anderes Mal war die Zusammensetzung wohl nicht richtig, sodass ich den nächsten Tag sehr starken Durchfall hatte. Oh Gott, da macht man sich auch keine Gedanken darüber. Ob man den Tag denn Durchfall hat oder ob man Kopfschmerzen hat. Mein Gott, dann hast du was Falsches gegessen. Und so manche Kleinigkeiten, die einem dann mal morgens aufgewacht. Du hast nachts gesabbert und hast noch Spucke an der Wange. Heute weiß ich, dass es dem nicht so war. Dass das andere Dinge waren.
In ihrem Fall war es ja so, dass Aufnahmen der Taten online hochgeladen wurden, auf Pornoseiten geteilt wurden, teilweise millionenfach aufgerufen wurden, dass diese Beweise für die Taten hochgeladen wurden vom Täter selbst und trotzdem dieser Täter über Jahre nicht gestoppt worden ist. Was macht das mit Ihnen?
Es kann sich kaum einer vorstellen, wie grausam das ist, zu wissen, dass Männer vor ihrem Rechner sitzen und sich daran aufgeilen, meine Videos anzuschauen. Denn ich wurde wie ein billiges Stück Fleisch von meinem eigenen Ehemann zur Schau gestellt. Ich habe tief geschlafen, beziehungsweise bewusstlos, und wurde gleichzeitig von meinem eigenen Mann gedemütigt, indem er mich vergewaltigt hat und der weiß, was noch alles mit mir gemacht hat.
Zwar wird Nils schließlich gestoppt, doch für Marlene hört es damit nicht auf. Denn die Videos der Taten verschwinden nicht einfach so aus dem Netz. Dabei ist die Verbreitung solcher Vergewaltigungsaufnahmen strafbar. Das scheint aber nicht streng verfolgt zu werden.
Und der bloße Besitz von Videos oder Fotos von Vergewaltigungen an Erwachsenen ist in Deutschland nicht strafbar. Es ist also nicht verboten, diese Aufnahmen runterzuladen und zu sammeln.
Und mit Sicherheit hat sich der ein oder andere mein Video auch runtergeladen und hat es noch auf seinem Rechner. Und ich habe Angst, dass irgendwann mal irgendjemand auf mich zukommt und sagt, oh, das hab ich ja im Internet gesehen. Denn ich werde nie wieder in Sicherheit sein. Was diese Videos betrifft, nie wieder. Es darf nicht sein, dass man Vergewaltigungsvideos in meinem Fall haben darf. Sich man daran ergötzt, Entschuldigung, verdammt nochmal, auch wir Frauen sind schützenswert. Denn wir wissen es nicht. Wir werden betäubt, wir werden vergewaltigt. Und das ist nicht strafbar. Der Besitz dieser Videos?
Hallo.
Hallo.
Wir sprechen mit einer Frau, die sich seit Jahren mit der Strafbarkeit von heimlichen, intimen Aufnahmen beschäftigt. Dr. Anja Schmidt vom Juristinnenbund. Wir treffen uns in Leipzig. Mit dabei habe ich unser Recherche-Handy. Wie bewertet sie das Netzwerk?
Wir sind auf Telegram-Gruppen gestoßen, wo sich Menschen darüber austauschen, wie man Frauen betäubt, wenn man sie missbraucht und auch entsprechendes Videomaterial teilen. Ist es für Sie okay, wenn ich ein bisschen durchscrolle? Also da sind auch solche Inhalte zu sehen. Und wenn Sie merken, so, das ist zu viel, einfach Stopp sagen, dann mache ich das Handy aus. Hier geht es darum, dass Sie sich austauschen, wer hat das komplette Video von dieser Frau. Wenn man sich jetzt hier umguckt, über 3000 Mitglieder, gerade sind 112 online. Man sieht sehr viele Dateien, man sieht sehr viele Medien, die geteilt werden, die alle eigentlich das Gleiche zeigen. Es geht hier auch explizit um erwachsene Frauen und man sieht hier das schiere Ausmaß. Also 2049 Bilder, 1705 Videos, die Frauen sind zu erkennen. Man kann in den Gruppen halt auch suchen, zum Beispiel hier geht es um ein Medikament, wie viel man dann der Frau untermischen soll. Und man kann auch hier so Dosierungsempfehlungen abrufen zum Beispiel.
Anja Schmidt sieht all das gerade zum ersten Mal und reagiert sichtlich betroffen.
Was sind so Ihre Gedanken dazu?
Ich finde es ziemlich entsetzlich. Ja, aber es ist einfach auch nochmal ein Hinweis darauf, dass die Regelungen, die wir jetzt haben, einfach nicht reichen. Auch wenn da sicher der ein oder andere Straftatbestand greift. Ich glaube, weil gar nicht klar ist, welches Ausmaß das hat. Aber das ist ja einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Bewegte Live-Bilder von sexualisierter Gewalt. Ja, es besteht wirklich Handlungsbedarf.
Anja Schmidt und der Juristinnenbund fordern, dass der Besitz von Vergewaltigungsvideos Erwachsener strafbar wird, wie es auch bei Missbrauchsaufnahmen von Kindern der Fall ist.
Dazu müsste das Gesetz geändert werden. Wir fragen beim zuständigen Bundesjustizministerium nach. Ist eine Änderung geplant? Im Dezember 2024 schreiben Sie uns:
Kriminalpolitisch ist es nach derzeitiger Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz nicht geboten, dies zu ändern.
Mittlerweile haben wir eine neue Bundesregierung. Diese hat sich im Koalitionsvertrag vorgenommen, Strafbarkeitslücken bei bildbasierter, sexualisierter Gewalt zu schließen. Das Justizministerium prüfe gerade noch die konkrete Umsetzung. Was den Besitz von Vergewaltigungsaufnahmen Erwachsener betrifft, schreiben Sie uns:
Die öffentliche Debatte darüber, ob auch der bloße Besitz von gewaltpornografischen Inhalten unter Strafe gestellt werden sollte, verfolgt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz für den Zweck dieser Prüfung genau.
In Marlenes Fall sind zwar viele Aufnahmen ihrer Vergewaltigung mittlerweile gelöscht, nur die Videos wurden zum Teil millionenfach aufgerufen und einige Nutzer haben sie mit Sicherheit auch heruntergeladen. Die Aufnahmen können also jederzeit erneut hochgeladen werden. Nicht nur das beschäftigt Marlene. Für sie beginnt nach der Hausdurchsuchung ein Leben, in dem sie sich erst zurechtfinden muss. Dafür hat sie sich Hilfe geholt. In Deutschland gibt es verschiedene Angebote für Betroffene sexualisierter Gewalt, auch für Angehörige und Freunde. In Marlenes Fall ist es die Opferhilfe Niedersachsen. Es gibt auch den Weißen Ring und regionale Angebote. Links zu den Hilfestellen findest du in den Shownotes.
Was Marlene in den Wochen nach der Hausdurchsuchung geholfen hat: professionelle Hilfe, andere Menschen, Familie, Freunde.
Die sich auch das 10. Mal dein Geheule anhören. Dass sie dich an die Hand nehmen, weil du einfach nicht funktionieren kannst. Du lebst in einem, auf einer kleinen Insel von einem Quadratmeter und hast einen kilometerweiten Abgrund hinter. Und dass die dir eine Brücke bauen ins normale Leben. Arbeitgeber, die dafür Verständnis haben, dass du auch nach Wochen mal wieder ausfällst, weil du wieder in ein tiefes Loch gefallen bist, wo du nicht in der Lage bist zu arbeiten. Was meine Hilfen, Opferhilfe oder auch meine Psychologin leisten, ist unbeschreiblich. Es sind Menschen, die dich verstehen, die dir einen Weg zeigen, wie dein Leben weitergehen kann, wie du dein Leben weiter meisterst mit dieser schweren Last, die auch deine Gefühle zulassen, weil du in dem Moment in geschützten Räumen bist.
Marlene denkt nach der Hausdurchsuchung viel über ihre Beziehung mit Nils nach. Sie fragt sich, warum er sich ihr nicht anvertraut hat, bevor er sie das erste Mal betäubt und vergewaltigt hat.
Was hätten Sie sich denn gewünscht?
Dass er das alles gar nicht getan hätte. Dass er sich irgendwie, wenn es eine Krankheit war, irgendwo Hilfe geholt hätte. Dass er mit mir gesprochen hätte. Dass wir gemeinsam einen Weg gefunden hätten. Denn wie ich heute sehe, wie soll ich mal mit dem, was er mir alles angetan hat, irgendwann zu irgendjemandem mal wieder Vertrauen fassen? Das ist für mich aus heutiger Sicht unmöglich. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann mal wieder einen Mann an mich rankommen zu lassen. Ich weiß doch nie, was ist heute Nacht passiert. Na, das Vertrauen ist komplett zerstört. Komplett.
Marlene erzählt, dass sie Nils dann per Telefon konfrontiert hat. Sie will wissen, ob die langen Schlafphasen mit den Taten zusammenhängen.
Ich bin mit ihm in Kontakt getreten, weil ich eben antworten wollte. Und er sagte dann, es täte ihm alles so leid, was da passiert ist. Und er weiß gar nicht, wie er das wieder gut machen könnte. Mit sehr weinerlicher Stimme, so, ich wurde jetzt erwischt und das tat ihm im Nachhinein leid, was ich aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr verzeihen konnte. Wir haben ein ausgefülltes Eheleben geführt, wo wir über alles gesprochen haben und alles gemeinsam gemacht haben. Darum kann ich das heute noch nicht verstehen, warum er das getan hat. Aber auf dieses Warum, wieso und weshalb werde ich nie Antworten kriegen. Niemals eine befriedigende Antwort bekommen. Davon habe ich mich ganz schnell verabschieden müssen.
In das gemeinsame Zuhause zu Marlene darf Nils nach der Hausdurchsuchung nicht zurück. Marlene macht sich Gedanken, wie es weitergehen soll.
Was ist denn dann, wenn er wieder vor der Tür steht und man sagte mir, ich brauche ihn gar nicht mehr reinlassen, die Beweise wären schon sehr hart. Da habe ich zusammen mit meiner Freundin seine ganzen Sachen gepackt und ihm dann nochmal eine WhatsApp geschickt, dass er sich die Sachen an dem und dem Tag, in der und der Zeit abholen kann, weil ich dann nicht zu Hause bin. Die Sachen stünden dann draußen in einem geschützten Ort. Und die Nachricht hat er noch gelesen und danach habe ich nichts mehr von ihm gehört.
Auf Grundlage der Ergebnisse der Hausdurchsuchung wird Haftbefehl gegen Nils erlassen.
Doch Nils kommt nie ins Gefängnis.
Nils stirbt, kurz bevor der Haftbefehl vollstreckt werden kann. Bei einem Unfall. Ohne Fremdeinwirkung. Mehr können wir nicht dazu sagen.
Die Ermittlungen gegen Nils werden deshalb eingestellt. Aber es wird wegen weiterer möglicher Beteiligter gegen Unbekannt ermittelt. Denn nicht alles, was die Polizisten bei der Hausdurchsuchung gefunden haben, hat mit Marlene zu tun. Sie stoßen auf Aufnahmen einer anderen, offenbar bewusstlosen Frau. Die Spur führt nach Österreich.
Nils soll online Kontakt zu einem Österreicher gehabt und diesem K.O.-Mittel geschickt haben. Offenbar, damit dieser seine Partnerin betäuben und vergewaltigen kann. Der Österreicher soll dann Aufnahmen der Tat an Nils geschickt haben.
Er kommt Anfang 2025 in Untersuchungshaft und es kommt zum Gerichtsprozess. Es geht um mutmaßliche Taten im Jahr 2014. Der Mann wird schließlich für eine Vergewaltigung unter Betäubung und eine versuchte Vergewaltigung zu 7 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist zum Zeitpunkt dieser Podcastaufnahme nicht rechtskräftig. Im Fall von Nils wird es nie ein Urteil geben. Vor Gericht kann er nicht mehr gestellt werden und damit auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden.
Ich verachte diesen Menschen, aber ich vermisse und trauere um meinen Ehemann, den ich in meiner wachen Zeit eine tolle Ehe hatte, der alles für mich getan hätte. Ich das heute noch nicht begreifen kann. Das ist unzweischneidig und das ist sehr schwer, damit umzugehen.
Marlene wurde von ihrem Mann mindestens 15 Jahre lang immer wieder betäubt und vergewaltigt. Und neben den Vergewaltigungen war da auch die Gefahr durch das Verabreichen von K.O.-Mitteln, das Betäuben, das lebensgefährlich sein kann. Jetzt, im Nachhinein, erinnert sich Marlene an Beschwerden, die womöglich von der Betäubung kamen. Aber damals?
Ich habe, das ist kaum glaubhaft, nie etwas gemerkt. Er hat es mit der Zeit so verfeinert, dass ich nur, ich nenne es mal, bewusstlos war, während er mich brauchte in der Nacht. Erst im Nachhinein kamen so die ein oder anderen Dinge hoch. Ich hatte vor zig Jahren lange Schlafphasen, wo ich abends, Wochenende ganz normal zur Schlafenszeit ins Bett gegangen bin und erst am nächsten Tag nachmittags 15, 16 Uhr wieder bei vollem Bewusstsein war. Und das ist öfter passiert. Und dann bin ich zu verschiedenen Ärzten gegangen. Mein Hausarzt damals sagte, mach dir da keine Gedanken. Dein Körper hat sich einfach mal die Ruhe geholt von der stressigen Woche. Aber als es öfter vorkam, bin ich zu anderen Ärzten gegangen. Auch dort hat man nichts feststellen können. Es wurden allerdings auch keine weiteren Untersuchungen, wie zum Beispiel eine Blutuntersuchung oder Urinprobe genommen. Irgendwann habe ich meinen Mann gebeten, Mensch, wenn ich sowas mal wieder habe, bring mich doch bitte sofort ins Krankenhaus. Denn dann muss man doch dort feststellen können, was ist mit mir.
Wie hat er da drauf reagiert?
Ich mach das dann. Ja, ja, und er hat es doch nicht gemacht. Och, du hast so schön geschlafen. Ich wollte dich nicht stören. Und ja, heute weiß ich, warum er das nicht gemacht hat.
Marlene stellt sich immer wieder die Frage, warum sie nichts gemerkt hat. Das belastet sie bis heute. Wir stellen uns diese Frage zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Denn die Antwort finden wir im Vergewaltigernetzwerk.
Das ist Rape Tapes, ein Podcast von uns, Isabel Bär und Isabel Ströh. Folge 3. Vertrauen und Verrat. Redaktion: Christiane Glas, Jasmin Klofter und Anna Ort. Dramaturgische Beratung: Klaus Uhrig. Distribution: Kerstin Ammermann und Nils Kinkel. Regie: Lisa Krumme und Leo Schenkel. Musik: Frank Mehrfort. Produktion: Marvin Lesch, Philipp Neumann und Tilke Uffen. Sprecher: Achim Buch und Markus John. Juristische Beratung: Klaus Siegmann.
Rape Tapes ist eine Produktion von NDR Info für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche von Steuerung F findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Noch ein Podcast-Tipp zum Schluss. In Das wahre Leben erzählt Aida ihre eigene Geschichte. Als sie 14 ist, hat sie ihren ersten Freund und wird von ihm und dessen Kumpel unter K.O.-Tropfen vergewaltigt. Sie hat zunächst keine Erinnerung an die Vergewaltigung, doch dann stellt sie entsetzt fest, dass sie schwanger ist. Nach einer Abtreibung und fast 3 Jahren therapeutischer Unterstützung setzt sich das Puzzle der Nacht für Aida zusammen. Vor allem das rote Licht in ihren Erinnerungen führt zu einer unheimlichen Annahme. Wurde die Tat womöglich aufgezeichnet? Aidas ganze Geschichte und noch mehr Lebensgeschichten hört ihr im Podcast Das wahre Leben. Jeden zweiten Sonntag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.